Skulls and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Uns ist aufgefallen, dass zum Beispiel Sexualität im Naturkundemuseum nur im Zusammenhang mit Fortpflanzung thematisiert wird.
Ist das Wissen im Museum vollständig? Nein. Wollen wir die Lücken füllen? Ja. Wir schauen genauer hin und zwar zusammen mit Lubela und Krishan. Sie sind die AutorInnen von Queering Nature, ein Audiomuseumsguide mit Schwerpunkt Queerness. In 8 Stationen hinterfragen sie, welches und wessen Wissen im Museum gezeigt wird und wie. Und sie wollen sichtbar machen, wie viel Queerness vorhanden ist, menschliche und mehr als menschliche. Lubela Huta, Pronomen they, dem, deren, macht Bildungsarbeit zu queeren Themen, Rechtsextremismus und Biologismen. Am liebsten in offenen Workshop-Formaten. Krishan Matsioschek ist Historiker und zu Themen rund um Sexualität, sexuelle Gesundheit und sexualisierte Gewalt tätig. Zurzeit pendelt er zwischen dem Naturkundemuseum und der Geschäftsstelle des Eckigen Tisch am Nollendorfplatz in Schöneberg, für den Krishan zurzeit hauptamtlich tätig ist. In ihrer Freizeit hören beide gerne Podcasts und genießen Zeit in der Natur. Lieben wir bei Beats and Bones. Viele Stunden der Recherche und ein Abtauchen in die nerdigsten Ecken der Naturwissenschaft liegen nun hinter den beiden. Dabei wurden sie von Kes Otterlieff, Autorin und queere Ökologin, beraten und begleitet. Seit Oktober 2024 ist der Audioguide online verfügbar. Initiiert und produziert wurde der Guide von Tahani Nadim und dem Center for the Humanities of Nature am Museum. Ein cooles Projekt, da bin ich mir einig mit unserem Lieblingshost, der da wäre, Lukas Klaschinski.
Ja, willkommen Krishan, willkommen Lu.
Hi.
Schön, dass ihr da seid. Queering Nature. In Berlin ist das Wort queer ja vielleicht eher geläufig, aber für alle, die noch nicht so vertraut sind mit dem Begriff, was genau bedeutet queer?
Kann ich kurz erklären, queer ist aus dem Englischen und heißt übersetzt so etwas wie sonderbar, seltsam, eigenartig und zählte lange Zeit zu den Beleidigungen für queere Personen und ist halt eben heutzutage auch eine Selbstbezeichnung, weil sich einfach in den letzten Jahrzehnten queere Personen den Begriff wieder angeeignet haben. Schwarze und transweibliche Personen und Sexarbeitende waren hier ganz vorn mit dabei. Und deswegen wird halt eben queer als Selbstbezeichnung verwendet mittlerweile und steht für unter anderem lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Identitäten.
In der Gesellschaft gibt es eine Norm von Sexualität und Geschlecht. Wie ist das in der Tier- und Pflanzenwelt?
Vielleicht erstmal, ich würde sagen, in Gesellschaften gibt es Normen von Sexualität und Geschlecht. Also erstmal die Aufweitung von auch menschlich gibt es häufig verschiedene Konzepte dazu und in verschiedenen Gesellschaften oder Subkulturen innerhalb von Gesellschaften verschiedene Normen. Wir es ausweichen und nicht nur menschliche Tiere angucken, sondern auch mehr als menschliche Tiere und Pflanzen, dann sehen wir, dass gerade so binäre Konzepte, also die sowas wie Weiblichkeit und Männlichkeit als zwei Pole denken, nicht zutreffen und so die Vielfalt nicht abbilden, die es gibt. Also Sexualität wird ganz oft im Kontext von Reproduktion genannt, aber Fortpflanzung findet auch viel asexuell statt. Also sei es bei Pflanzen wie der Erdbeere. Es gibt aber auch Pflanzen, die sich sexuell reproduzieren. Und bei Geschlecht ist es auch sehr vielfältig. Also in der Führung sprechen wir zum Beispiel über Papageifische. Das sind Fische, die im Laufe ihres Lebens mit verschiedenen Geschlechtern leben. Also bei denen ist in der DNA angelegt, dass sie verschiedene Geschlechter, verschiedene Geschlechtsausdrücke haben und im Laufe ihres Daseins die wechseln, also verschiedene Genabschnitte abgelesen werden. Dann gibt es sowas wie Reptilien oder Eidechsen, Krokodile, Schildkröten, bei denen ist ausschlaggebend, in welcher Temperatur die Eier ausgebrütet werden, was dann für ein Geschlecht aus dem Ei schlüpft. Mhm. Also es gibt super verschiedene Konzepte von Geschlecht, von Sexualität. Und wenn wir dann den Blick ein bisschen aufweiten, sehen wir, ein Konzept greift nicht, ein Konzept reicht nicht.
Okay, ja. Und inwieweit wird Queerness in der Naturwissenschaft beziehungsweise in der Vermittlung von Natur ausreichend repräsentiert und gelehrt aus eurer Perspektive?
Genau, vielleicht hierzu zuerst. Wir sind keine NaturwissenschaftlerInnen.
Ja.
Und haben uns jetzt vor allem in Bezug auf das Naturkundemuseum und der Führungskonzeption damit auseinandergesetzt. Und uns ist aufgefallen, dass zum Beispiel Sexualität im Naturkundemuseum nur im Zusammenhang mit Fortpflanzung thematisiert wird. Und das ist halt eben auch in vielen Naturdokus so, in vielen Schulbüchern.
Ja, ich würde auch sagen, gerade im Bereich der Vermittlung wird Natur nicht in der tatsächlichen Vielfältigkeit dargestellt und auch eben in Bezug auf Sexualität und Geschlecht. Es ist unausreichend, um deine Frage zu beantworten. Und auch mit den Leuten, mit denen wir im Rechercheprozess gesprochen haben, eben auch mit BiologInnen, mit ÖkologInnen, mit ForscherInnen, die am Naturkundemuseum dran sind, hat sich schon sehr deutlich gezeigt, dass gerade in so einem Biologie-Grundstudium oder sowas, sage ich mal, Queerness kaum bis gar nicht vorkommt und so ein sehr bestimmtes Wissen gelehrt wird, dass Queerness überhaupt nicht selbstverständlich mitdenkt.
Also Fortpflanzung, in dem Kontext wird Sexualität betrachtet, in welchen Kontexten nicht?
In allen anderen.
Das heißt?
Sexualität ist super viel. Also Sexualität beinhaltet auch sowas wie Masturbation, beinhaltet gleichgeschlechtliches Sexualverhalten. Das sind alles Sachen, die erstmal nicht zu süßen kleinen Tierbabys führen.
Okay.
Aber das, was sich angeguckt wird, ist, wie entstehen süße kleine Tierbabys, wenn es um Sexualität geht. Also wenn wir an sowas wie Bonobo-Affen denken, da ist Sexualität Teil der gelebten Gesellschaft. Es findet in Konflikten statt.
Ja. So,
Bonobo-Affen haben auf einmal Sex, während sie sich gerade noch gestritten haben. Das ist auch eine Sache von Nähe, das ist ja auch eine Frage von, denke ich, Sexualität und Partnerinnenschaft zusammen, also auch eine Monogamie, ein Verbinden bis ans Lebensende, einen gemeinsamen Nachwuchs großziehen. Also da hängen sehr menschliche Konzepte häufig dran.
Oder vermenschlichte.
Sehr vermenschlichte und natürlich auch bei den Menschen sehr einseitig gedachte.
Ja.
Denn da ist es auch nicht so, dass grundsätzlich KinderInnen ausschließlich Cis-Vater, Cis-Mutter, Cis-Kinder, Familie für immer Kontexten entstehen und leben.
Woran glaubt ihr, liegt das? Also ich habe das Beispiel von dem Bonobo-Affen auch parat. Wahrscheinlich, weil es gar nicht so häufig gelehrt wird, fallen mir jetzt ad hoc gar nicht so viel mehr Beispiele ein.
Ich würde sagen, das hat auch viel mit Zensur zu tun. In der Führung sprechen wir über Adelie-Pinguine. Und da hat eben Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1911, Levick hieß der, ein britischer Wissenschaftler, auf einer Antarktis-Expedition hat er halt Adelie-Pinguine beobachtet und dort halt eben beobachtet, dass Adelie-Pinguine Sexualität leben, eben gleichgeschlechtliche, auch Sex mit Küken haben, Masturbation hat er beobachtet, halt eben viele verschiedene Formen von Sexualität und Körperkontakten und das hat er dann halt aber in den niedergeschriebenen, also verschriftlichten Ergebnissen hat er diese zunächst nur in griechischen Buchstaben aufgeschrieben, also halt eben zensiert, weil er halt damit beeinflusst hatte, wer konnte das lesen, wer konnte das nicht lesen.
Und er hat auch auf jeden Fall in diesen Verschriftlichungen das als besonders verdorben oder ich glaube so quote-unquote abartig.
Eine Bewertung reingebracht.
Genau, bewertet und ne, also so als Ergänzung dazu.
Ja, und dann hat er halt verspätet nochmal so ein vierseitiges Forschungspapier dazu geschrieben, was er auch nur ausgewählten WissenschaftlerInnen zur Verfügung gestellt hat. Und erst ein Jahrhundert später wurde es halt veröffentlicht. Ne? Und das zeigt halt eben, gleichgeschlechtliches Verhalten, genauso ne, wie halt eben Sex mit Küken und Masturbation, hat er halt zensiert, war für ihn verdorben und das ist halt nicht an die Öffentlichkeit gekommen, weil zu dem Zeitpunkt halt vermutet wurde, dass die Gesellschaft damit nicht umgehen könne, weil ja, es halt einfach nicht zumutbar sei.
Also ein Faktor ist auf jeden Fall eben auch historisch gewachsen. Es gab offensichtlich Forschung, es gab Beobachtungen dazu, wie vielfältig Sexualverhalten bei verschiedenen Tieren ist. Es wurde aber nicht veröffentlicht und ganz bewusst nicht veröffentlicht und selbst innerhalb der Wissenschaft sehr ausgewählt nur Leuten zur Verfügung gestellt, weil es nicht zur Sexualmoral gepasst hat zum Beispiel, weil es nicht dazu gepasst hat, was gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich erwünscht ist. Und das wirkt sich bis heute aus, ne? Also diese Frage von wozu gibt es Forschung, worauf beziehen wir uns, wie lange gibt es das schon, was wird gelehrt und gehört selbstverständlich zu das und das und das lernst du, wenn du Biologie studierst.
Ja.
Dazu gehört diese Forschungsarbeit zum Beispiel nicht.
Ja, verstehe.
Und das führt natürlich dann wiederum in der Folge einfach zu einer schiefen Datenlage. Also das halt eben, ne, in Bezug, wenn halt Forschende, die sich halt im Bereich der Naturwissenschaften damit auseinandersetzen, halt einfach auch die Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, auch irgendwo verzerrt sind.
Und was hat das für einen Hintergrund eurer Auffassung nach?
Die Verzerrung?
Ja.
Verschiedene Faktoren. Also ich glaube, das eine ist natürlich die Frage, wer forscht und
ja,
mit welchem Blick. Und da können wir historisch sagen, es haben sehr lange weiße, europäische, reiche Männer geforscht. Sowohl Forschung als auch Museen sind historisch gewachsene Gebilde. Darin hat es eine Rolle gespielt, wer hatte Zugang zu Universitäten, wessen Wissen wurde anerkannt und weiterverbreitet. Also die Führung hat natürlich den Schwerpunkt Queerness und gleichzeitig haben wir gemerkt, wir können keine queere Führung machen, ohne nicht auch den Kontext von, in welchen Zeiten ist Wissen entstanden. Also zum Beispiel sowas wie Kolonialismus mit anzugucken.
Ja.
Wir sprechen zum Beispiel über Carl Linnaeus, das ist ein Mann, der auch oft als der Vater der Taxonomie gedappt wird. Auch wieder spannend, warum braucht ein Teil der Wissenschaft einen Vater? So. Aber er hat sich das Kategorisierungssystem ausgedacht, nachdem bis heute alle Lebewesen kategorisiert werden. Also sowas wie Homo sapiens, diese zwei Worte, die zusammengesetzt eine Art bezeichnen. Und wenn wir sein Wissen hinterfragen, uns angucken, was er auch in Bezug auf Geschlecht und Sexualität gemacht hat, dann können wir uns das nicht angucken, ohne nicht auch den Kontext zu beleuchten, in dem er gearbeitet hat, in dem er tätig war. Und das war Kolonialismus. Das war eine Zeit, in der ganz viele Untersuchungsobjekte nur nach Europa, nur in die Wissenschaft kamen, weil es Kolonialismus gab und weil es diese wirtschaftliche Ausbeutung von Teilen der Welt gab, wo ganz viele Pflanzen exportiert wurden, wo Tiere hergebracht wurden, wo Menschen hergebracht wurden und untersucht wurden. Und natürlich Rassismus eine ganz große Rolle gespielt hat. Deswegen auch die Führung guckt auf jeden Fall auf verschiedene Systeme, die Wissen herstellen und die bis heute in solchen Orten wie dem Naturkundemuseum sich wiederfinden lassen.
Welches und wessen Wissen wird im Naturkundemuseum gezeigt?
Das von alten weißen Männern!
Mögen manche jetzt schreien und damit liegen sie leider auch ziemlich richtig. Das scheint auch in den wissenschaftlichen Beschreibungen durch. Schauen wir mal zu den Pflanzen. Tatsächlich ließ die viktorianische Sexualmoral es nicht zu, dass Frauen in der Botanik forschen durften. Zu schlüpfrig. Aber wer hat denn Pflanzen zu einem so schlüpfrigen Forschungsbereich gemacht? Nun ja, 1751 schreibt Carl von Linné in seinem Werk Philosophia Botanica Folgendes über Blüten. Der Kelch ist dann das Ehebett, die Blumenkrone der Vorhang, die Staubfäden die Samengefäße, die Antheren die Hoden, der Staub das männliche Sperma, die Narbe die Schamlippen oder das Ende des weiblichen Organs. Dabei hat Reproduktion bei Pflanzen eigentlich so gar nichts mit einem Ehebett zu tun. Viele Pflanzen vermehren sich sogar asexuell, zum Beispiel Maiglöckchen, Erdbeeren oder sogar Kartoffeln. Linné hat Pflanzen eine binäre Geschlechterlogik eingeschrieben. Dabei ist das ähnlich weit hergeholt wie das Ehebett. Warum der Eschenbaum ein gutes Beispiel dafür ist, das erfahrt ihr im Queering Nature Audio Guide. Denn wenn ihr mit dem Guide auf den Ohren durch das Museum streift, erfahrt ihr mehr über einzelne Ausstellungsstücke, über ihre Hintergründe und die sozialen Verhältnisse der Zeit. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Hier ein kleiner Ausschnitt.
Dieses Ausstellungsstück zeigt drei präparierte Flusspferde. Zwei erwachsene Tiere und ein Jungtier. Sie sind auf kleinen, separaten Plattformen montiert. Über ihnen schweben mehrere präparierte Vögel. Es ist eine kleine Flusspferdfamilie. Zwei Eltern und ein Kalb. Das einzige Problem? Flusspferde leben überhaupt nicht so zusammen. Sie sind EinzelgängerInnen, auch wenn man sie oft in Gruppen sieht.
Zu den Flusspferden, das war ja was, was ihr gesehen habt, als ihr durch die Ausstellung gegangen seid. Und das ist ja auch Teil eures Guides. Und da würden jetzt vielleicht manche sagen, das sei arg pedantisch, ob man das jetzt zusammenstellt oder Meter voneinander entfernt. Aber warum ist das so wichtig für euch, wie die Flusspferde präsentiert werden?
Ja, weil es nicht nur darum geht, wessen und welches Wissen uns präsentiert wird, sondern halt eben auch, wie Wissen vor uns in Szene gesetzt ist. Also halt, wie Sachen stehen in Museen, ne? Wie sie vor uns präsentiert sind. Und das versuchen wir auch an verschiedenen Stellen eben in der Führung auch zu zeigen, dass das halt eben auch eine wichtige Ebene davon ist, wie Personen, die sich das anschauen, halt eben auch Sachen lesen oder sehen und wahrnehmen.
Was heißt das jetzt konkret für die Flusspferde?
Für alle, die sozusagen die nicht kennen, dass die zusammenstehen und zwar als Kernfamilie. Also es gibt halt eben zwei Flusspferde, die als Eltern dastehen, einfach weil sie größer sind. Der Vater ist halt eben das größte Flusspferd mit einem großen, aufgerissenen Schnauze. Das heißt, ne, auch das ist so im Vergleich dann zu dem etwas kleineren, größeren Flusspferd dann auch, ne, sowas, wo ich sagen würde, ist auch was, ne,
hat sehr auch was aktiv dargestellt.
Genau, oder? Ne, ich wollte gerade eben auch nicht aggressiv sagen, aber ne, aktiv vielleicht oder aktiver. Und dann steht halt eben noch ein ganz Kalb. Kleines, ein Kalb, ein ganz kleines Flusspferd. Und ne, das entspricht halt eben überhaupt nicht dem, wie Flusspferde eigentlich zusammenleben. Mhm. Flusspferde sind EinzelgängerInnen und sind auch oft in Gruppen zusammenzusehen, weil sie halt auch in Gruppen zusammen durch die Flüsse ziehen. In dem Fall aber eher in ne, zum Teil auch wechselnden oder halt eben nicht so festen Gruppen. Und die sind oft zwischen 12 und 16 oder so Flusspferden groß. Und das heißt, ne, so diese drei Flusspferde von irgendwie auch, die was von Kernfamilie vermitteln, Vater, Mutter, Kind, es entspricht halt eben nicht dem, wie halt Flusspferde zusammenleben. Und
es sticht auch hervor im Vergleich zu den Darstellungen von anderen Tieren im Museum. Also im Museum sind eigentlich fast nur einzelne Tiere dargestellt und präpariert. Mhm. Zum Beispiel bei den Vögeln sind teilweise Männchen und Weibchen dargestellt, unabhängig davon, ob es eigentlich auch mehr Geschlechter bei diesen Vögeln gibt oder genau, einfach so gefühlt, das ist so die Basis. Es wird basierend auf Geschlecht, basierend auf sehr vermenschlichten Konzepten das Museum geordnet. Und genau weil das ja oft gar nicht so bewusst mitläuft, also ne, ich gucke mir diese Flusspferdfamilie an, aber ich denk ja nicht aktiv darüber nach, dass ich das jetzt gerade als Familie wahrnehme. Aber es wird natürlich dadurch bestätigt, dass es so ein sehr etabliertes Bild von Familie bedient. Und genau, wie Christian gerade gesagt hat, unabhängig davon, ob das die Realität von Flusspferden widerspiegelt.
Ja, also die unterbewusste Vermittlung von Normen durch die Darbietung in der Darstellung.
Ja.
Wenn wir gerade mal so über kritische Stimmen reden, ne? Das Thema Queerness polarisiert ja, ne? Und es gibt ja auch immer mal wieder Gegenstimmen. Manche sind genervt, geringschätzen die Relevanz oder stellen Queerness ganz in Frage. Was denkt ihr, sind die Ursachen dafür?
Also, es ist natürlich eine sehr große Frage. Ich glaube auch da, es ist wichtig, sich anzugucken, das ist was geschichtlich Erwachsenes. Also, Queerfeindlichkeit ist nichts Neues. Es gibt schon sehr lange, seit Jahrhunderten, Verfolgung von queeren Menschen. Wir haben auch schon ein bisschen dargestellt in der Wissenschaft Ausblendung von queerer Existenz, auch bei Naturpflanzen, Tieren, Pilzen. Das, was vielleicht gerade was Neueres ist, ist, wie stark Queerfeindlichkeit und zum Beispiel insbesondere Transfeindlichkeit von rechtsextremen Kräften instrumentalisiert wird. Also, dass es einfach auch politische Interessen gibt, die gerade in Deutschland daran hängen, Transfeindlichkeit sehr groß zu machen und da an Gesellschaftsteile anzuknüpfen, die eigentlich vielleicht nicht so viel mit rechtsextremen Ideologien zu tun haben, aber Transfeindlichkeit ja auch wie eine stille Norm ist in der Gesellschaft, ne? Also Trans ist immer eine Abweichung und das wird auf jeden Fall auch als Aktivierungsstrategie ausgenutzt, politisch gesehen. Die Polarisierung ist, denke ich, also ne, da sprechen wir über große Machtverhältnisse, wo man genauso fragen kann, woher kommt Rassismus, woher kommt Queerfeindlichkeit? Das ist schwierig, darauf eine ein bis zwei Satz Antwort zu geben. Aber es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, weil es gibt eine sehr lange Geschichte davon. Die Macht, dass wenn du dich erstmal nicht damit auseinandersetzt, kritisch, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du in dir drin irgendwo queerfeindliche Annahmen hast oder erstmal drüber stolperst, wenn dir queere Lebensrealitäten begegnen und selbst als queere Person erstmal arbeiten musst, um Akzeptanz für deine Leben zu finden oder Räume für deine Art zu leben zu machen.
Die Begrifflichkeiten, die es gibt, damit sich, glaube ich, vielleicht mehr Menschen zuordnen können oder dass die Diversität aufgezeigt wird, die es einfach gibt, da gibt es ja mehr Begrifflichkeiten als noch vor 20 Jahren. Ne? Woher weiß man eigentlich, dass die Menschen sich dort zuordnen können oder sich damit identifizieren können?
Woher weiß man? Ja, ich stolpere gerade gedanklich darüber, weil ich würde sagen, also das wissen ja die Menschen selbst.
Also nur die Menschen
selbst.
Indem
man fragt.
Ja, und
genau.
Ach so, ja.
Nur der Mensch selber dürfte sich zuordnen, ne?
Ja, und indem halt Personen gefragt werden, ne? Das ist halt super schwierig, weil es halt schon da anfängt, dass ja auch diese Einteilung überhaupt, die erfolgt in männlich und weiblich, dass halt allein ja die Menschen gemacht ist, ne? Also Biologie und die biologischen Konzepte, die halt Geschlecht oder anhand der Geschlecht bestimmt wird, sind ja menschengemacht.
Also nur damit ich das verstehe, ist es nicht gut, Einteilung zu haben, weil wir brauchen ja auch in irgendeiner Weise eine Grundlage, mit der wir uns verständigen können oder über die wir uns verständigen können, weil sonst wird Forschung zum Beispiel ganz schwer und wir können Veränderungen nicht so wirklich feststellen. Wie würdet ihr das handhaben?
Naja, also offensichtlich haben wir eine queere Führung gemacht. Das heißt, so schwer kann es uns mit den Labeln wohl nicht fallen. Wir sehen scheinbar irgendeinen Sinn darin. Und ja, natürlich braucht es Bezeichnungspraxen. Ich glaube, das, was uns darin wichtig ist, so wie ich uns aus der Arbeit kenne, ist eine Offenheit und ein Hinterfragen und eine Flexibilität von diesen Kriterien, sich anzugucken, woher kommen sie, wofür nutzen wir sie, wohin gehen sie, dürfen sie sich verändern.
Was erzeugen sie auch, ne?
Was erzeugen sie, genau, ja. Wie funktionieren sie auch? Und darüber eine Unterhaltung, eine Debatte zu haben, ist total wichtig. Darin aber auch zu sehen, du hast ja eingeleitet mit, es gibt immer mehr Begriffe, und ich glaube, das ist ja auch eine Erzählung, die häufig genutzt wird mit dem Zweitsatz, und jetzt weiß man gar nicht mehr, was man sagen darf, und man darf eh nichts sagen.
Menschen geht es so,
überfordert,
ne?
Das, genau.
Ja, total.
Und ich glaube, da ist zumindest für mich so zentral, eine gewisse Offenheit mitzubringen und einfach zu sehen, ich muss mich vielleicht mit dieser Bezeichnungspraxis nicht auseinandersetzen, weil ich gehöre zur Norm. Ich werde nicht angesprochen und gefragt, was bist du eigentlich?
Naja. So, oder ich, wann hast du dich geoutet,
muss nicht,
oder
so? Genau, so, ich muss mich vielleicht gar nicht outen, weil ja. Alle davon ausgehen, dass das, wie ich mein Leben lebe, tatsächlich genauso ist, wie ich es gerne hätte.
Check, ja.
Also da eine Sensibilität dafür zu haben, dass Bezeichnungspraktiken, das heißt, wenn Menschen für sich neue Begriffe schaffen oder sich Begriffe herausbilden, das ist eine Frage von Zugehörigkeit finden und von Gemeinschaft finden und Menschen finden, denen es vielleicht ähnlich geht oder die ähnliche Erfahrung machen. Mhm. Wenn du zur Norm gehörst, dann hast du das einfach, ohne danach zu suchen.
In dem Bereich,
und,
ja. Ne?
Genau. Also natürlich, das ist alles nie nur eine Dimension.
Ja, ja. So, aber ne? Es geht eigentlich genau. Auch darum, dann in eurer Arbeit wieder Räume zu schaffen für Begegnung, wo sich Menschen verbunden fühlen, weil darum geht es ja eigentlich im Kern allen Lebewesen, zumindest immer mal wieder.
Manche zumindest punktuell.
Was wünscht ihr euch denn, was soll bei der Tour bei den HörerInnen hängen bleiben?
Also inhaltlich, dass Natur vielfältig ist und dann vor allem, also mehr als jetzt einzelne Inhalte, würde ich sagen, dass wir uns wünschen, einfach, dass durch die Führung Menschen halt eben auch hinterfragen. Also, dass halt eben die Führung vielleicht auch einen Denkanstoß gibt oder unterstützt darin. Egal in welchem Museum, ne? Es muss gar nicht im Naturkundemuseum sein, sondern kann ja auch in anderen Museen gemacht werden. Aber halt, was sie sehen, zu hinterfragen, ne? Auch zu hinterfragen, wie wird das mir gezeigt, ne? Und halt auch zu sehen oder davon auszugehen, vielleicht auch, es ist nur ein Ausschnitt, ne? Also das, was halt ein Museum mir geben kann, was ich hier sehe, egal zu welchem Thema, ist halt nur ein Ausschnitt dessen, was es halt gibt, ne? Und das vielleicht auch ein stärkeres Hinterfragen auch dessen, was einem gezeigt wird.
Ja, ich denke auch so dieser inhaltlich sowas wie Vielfalt ist wertvoll und auch schützenswert. Und genau das, was du gerade ausgeführt hast, ist vielleicht auch so eine Sache von kritischem Denken. Was wir uns wünschen, dass wir die Art, wie wir die Führung machen, das auch mitgibt.
Mhm. Jetzt seid ihr ja keine BiologInnen. Wie habt ihr euer Wissen für den Guide gesammelt?
Knapp gesagt, ganz viel Recherche.
Genau, also wir haben vor allem auch mit Personen im Naturkundemuseum gesprochen. Also zu Beginn, da haben wir, ich glaube, es war mit 4 Personen, 5 Personen uns zusammengesetzt, die eben in verschiedenen Bereichen mit verschiedenen Themenschwerpunkten im Naturkundemuseum auch eben forschen und tätig sind. Und da hatten wir halt eben Gespräche geführt und vor allem, dass wir selbst halt eben keine ÖkologInnen oder NaturwissenschaftlerInnen sind, hat auch dazu geführt, dass Cass Otter Leaf noch ins Projekt dazu kam und sie ist halt eben Autorin und queere ÖkologIn. Mhm. Und beschäftigt sich halt eben seit Jahren sehr viel mit Themen, die halt Queerness, Natur, Ökologie zusammendenken. Schreibt auch ganz großartige Science-Fiction-Romane.
Große Empfehlung.
Ja, und hat tatsächlich eben ein sehr großes Wissen. Und das war unfassbar hilfreich, einfach da in Rücksprache zu gehen. Und
genau, und natürlich haben wir auch super viel gelesen und uns selbst angeeignet und recherchiert und dann sehr viele Feedbackschleifen gehabt. Also ich glaube auch sehr viel uns unterhalten, weil es ja nicht nur die Frage ist, von welches Wissen bereiten wir auf, sondern natürlich auch, wie bereiten wir das Wissen auf. Wir haben auch ganz am Anfang einfach das Museum begangen. Also wir sind durch das Museum gegangen und haben uns geguckt, hey, was ist denn eigentlich da? Wie wird das, was da ist, auch dargestellt und präsentiert? Und was möchten wir daran vielleicht kommentieren, ergänzen, kritisieren? Was natürlich auch nicht zu vergessen ist, sind die Leute, die mit uns immer wieder in Austausch über die Führung gegangen sind seitens des Naturkundemuseums. Also zum Beispiel Tahani Nadim, die eben auch das Projekt mit initiiert hat und begleitet hat, hat uns sehr viel Anregungen gegeben, da waren wir immer wieder im Gespräch, aber auch Rose Hoop, Matthias Zilch waren auch noch Personen, die daran beteiligt waren, einfach Feedbackschleifen mit uns zu haben, das Skript immer wieder zu lesen, nochmal durchzugehen, zu gucken, hey, sind das die Schwerpunkte, die wir setzen wollen? Ist das zugänglich für verschiedene Personen? Das waren alles Fragen, die uns auf jeden Fall beschäftigt haben darin.
Und ich glaube, das war sogar das erste, das wir gemacht haben, das erste Gespräch, das wir geführt haben, war mit einer Person, Biologin in Bern. Und zwar gab es nämlich, das wussten wir, vom April 21 bis April 2022 im Naturhistorischen Museum in Bern in der Schweiz halt eben die Sonderausstellung Queer Vielfalt ist unsere Natur, die halt eben Einblicke in die Vielfalt der Geschlechter und sexuellen Ausrichtung bei Tieren und Menschen gegeben hat. Und da haben wir halt eben mit einer Person gesprochen, die halt auch durch diese Sonderausstellung Führung gegeben hat und die da eben auch Wissen zu hatte und sich auch selbst als angehende Biologin damit beschäftigt.
T-Rex Tristan Otto hat einen männlich gelesenen Namen, aber er könnte zum Beispiel genauso gut ein Weibchen gewesen sein. Oder mehr. Denn es lässt sich nicht mal mit Sicherheit sagen, ob es bei T-Rexen überhaupt nur zwei Geschlechter gab. Eine spannende, aber auch strittige Hypothese, weil bisher nur bei Vögeln bewiesen, ist, dass sich das weibliche Geschlecht zum Beispiel über Calciumablagerungen in den Oberschenkelknochen feststellen lässt. Die brauchen zum Beispiel Weibchen für die Bildung der Eier. Tristan hat diese Ablagerungen nicht, ist aber vielleicht auch nicht während der Paarungszeit gestorben. Mit Sicherheit hätte man das Geschlecht nur feststellen können, wenn Tristan Otto mit einem Ei in sich gestorben und zum Fossil geworden wäre. Die Frage nach dem Geschlecht. Wenn ihr sie einem Clownfisch stellt, wird eine Antwort nicht reichen. Clownfische können ihr Geschlecht wechseln. Wer erinnert sich noch? Im Kinokassenschlager Findet Nemo stirbt zu Beginn Nemos Mutter. In der Realität hätte es dann aber keinen alleinerziehenden Vater gegeben. Stattdessen wäre eines der Männchen aus Nemos Crew zum neuen Weibchen geworden. Die Fische leben nämlich paarweise oder in Haremsgruppen mit einem Weibchen und mehreren Männchen in der Anemone. Stirbt das Weibchen, so wechselt das größte Männchen der Gruppe das Geschlecht und wird zum Weibchen. Die Geschlechtergrenzen in der Natur sind eben eher fließend als abrupt.
Wie realistisch sind Ausstellungen aus eurer Perspektive, in denen alles mitgedacht wird, also es keine Leerstellen in dem Sinne gibt?
Unrealistisch. Das ist auch nicht der Anspruch.
Okay.
Zumindest nicht unser Anspruch, würde ich sagen, oder?
Was braucht es denn mehr? Was ist das, wovon es mehr braucht aus eurer Perspektive, aus eurem Anspruch heraus?
Also ich würde grundsätzlich sagen, eine Bereitschaft, zumindest den Versuch zu unternehmen, mehr mitzudenken, mehr zu hinterfragen und kritikfähig zu sein als Institution und gerade als Bildungsinstitution. Wenn wir jetzt strukturell denken, also sowas wie wer erstellt oder wer konzipiert die Ausstellung, haben wir da ein vielfältiges Team, das vielfältige Perspektiven, vielleicht auch vielfältiges Erfahrungswissen, vielleicht auch unterschiedliche Forschungsausrichtungen mitbringt und damit eine gewisse Bandbreite vielleicht abdeckt Und für mich wirklich ganz zentral, es ist kritisierbar. Also lernt auch eine Ausstellung dazu, sage ich mal. So wie wir erwarten, dass BesucherInnen von Museum dazu lernen, wenn sie kommen. Macht das die Institution selbst auch.
Naja, und eben zu den Lehrstellen, ne, würde ich vielleicht noch hinzufügen, so aus BesucherInnen-Sicht, ne? Also wer ist eingeladen, wer wird eingeladen, ne? Oder wenn ich mir eine Ausstellung anschaue und in ein Museum gehe, habe ich das Gefühl, dass halt nur, ne, jetzt wieder das klassische Beispiel von der weiße, cis-endo-heterosexuelle, bürgerliche Mann eingeladen ist, ne? Oder sich wiederfindet in dem, was gezeigt wird, ne? Halt eben Anknüpfungspunkte hat oder halt auch sich irgendwie da auch repräsentiert fühlt, oder sind es halt eben auch andere Erfahrungen, ne, andere Personen, die das Gefühl haben, ah, okay, ne, da ist was, was mich anspricht oder ja, was ich sehe, wo ich halt irgendwie auch einen Anknüpfungspunkt zu habe aus meiner eigenen Erfahrung oder eigenen Positionierung. Ich glaube, ne, so auf der Ebene würde ich halt eben auch schauen, dass es möglichst Leerstellen umgedreht, indem, ne, dass halt einfach möglichst viele BesucherInnen auch das Gefühl haben, eingeladen zu sein von den Inhalten und auch mit den Inhalten etwas für sich anfangen können und daraus ziehen können und eben nicht nur das Gefühl, Frustration oder gegebenenfalls auch Verletzung durch Darstellung und Frustration eben wieder nicht mitgedacht zu werden in den eigenen Erfahrungen.
Wenn wir mal aus der Ausstellung herausgehen, Toiletteneingänge, habt ihr da auch Ideen und Anregungen, was da noch alles so mitgedacht werden kann?
Ja, ganz viel, auch ganz konkret im Naturkundemuseum, ne? Ja, also wir wurden extern bezahlt von einem größeren Projekt, das Museen kritisch hinterfragt, und haben eine sehr kritische queere Führung gemacht. Natürlich lädt so eine Führung an sich auch queere Personen ein, ins Naturkundemuseum zu kommen. Sicherlich nicht nur, sie ist nicht nur für queere Personen, sondern für alle Interessierten, aber hoffentlich auch queere Personen. Das werden auch Personen sein, die vielleicht trans-inter nicht-binär sind und für die Männer- und Frauentoiletten nicht zugänglich und auch nicht sicher sind. Diese Leute können aktuell nicht mal aufs Klo gehen im Naturkundemuseum. Wir beide, als Leute, die dort jetzt gearbeitet haben über Monate und dort ab jetzt Führung geben, haben keine Toilette in dieser gesamten riesigen Institution.
Wie habt ihr das gemacht?
Ja, ich ignoriere dann halt Schilder, oder als wir die Führung eröffnet haben, haben wir wirklich was total krass Revolutionäres gemacht und haben einfach einen Zettel über die Toilettenschilder gehängt, auf dem halt draufsteht, was ist drin in dieser Toilette. Also sind da Pissoirs, sind da Stehklos, sind da Sitzklos, was gibt es da, ist das rolligerecht oder nicht? Das ist ja das, was ich wissen muss, wenn ich aufs Klo gehe. So kann, fühle ich mich wohl auf diesem Klo, kann ich da aufs Klo gehen, kann ich mir die Hände waschen, komme ich unbeschadet wieder raus. Ne? Und das ist in meiner Wahrnehmung so eine banale Sache, Toiletten bereitzustellen und Toiletten zu entgendern. Was aber auch wichtig ist in Institutionen wie Museen.
Ich habe noch eine Frage zu den Toiletten. Die Diskussion ist ja sehr, sehr
transfeindlich aufgeladen.
Ja, sehr hitzig, würde ich auch sagen. Ne? Und ich höre auch immer wieder von weiblich gelesenen Personen, dass sie sich nicht unbedingt wohlfühlen würden damit, dass jemand auf die Toilette kommt, den sie als männlich lesen würden. Wie würdet ihr damit umgehen oder was würdet ihr denen sagen?
Also ich finde es tatsächlich wichtig, das nicht nur als hitzig zu benennen, sondern als transfeindlich aufgeladen. Es gibt da eine Verschiebung von einem Diskurs. Das, was angebracht wird, ist, es gibt ein Entweder-Oder. Entweder Rechte von Transpersonen oder Schutz von Frauen. Dieses Entweder-Oder stimmt faktisch nicht. Es gibt inzwischen genug Forschung, die beweist, dass Cis-Frauen nicht unsicherer sind auf Toiletten, auf denen auch Transfrauen aufs Klo gehen, auf denen auch transmännliche Personen aufs Klo gehen. Das verkennt total, wie viel Gewalt trans-inter-nicht-binäre Personen in öffentlichen Räumen erleben und dass sie auch ein Anrecht auf Schutz haben. Und dieses Gegenüberstellen von Wohlfühlen und Gewaltschutz finde ich sehr schief und finde es sehr schade, dass da selten faktenbasiert, sondern oft, ich würde sagen, ideologisch verschoben eine Debatte gestellt wird.
Und was hättet ihr noch für Ideen?
Ich glaube, eine Sache, die auch wichtig ist, ist, sich anzugucken, wer kann eigentlich dort arbeiten. Mhm. Auch sowas ganz Grundlegendes wie, wie wird bezahlt in einem Museum? Was für Voraussetzungen muss ich mitbringen an Abschlüssen? Wie wird vielleicht auch Erfahrungswissen von Leuten gewertet? Also, dass Leute auch aufgrund einer Expertise, die sie durch ihr Leben gewinnen, Raum bekommen, dort zu arbeiten oder Führungen zu geben oder ne, all diese Sachen.
Auch ein ganz krasses Thema in der Psychologie, ne?
Ja.
Also du bist psychologischer Psychotherapeut und kannst dann Menschen behandeln und von der Krankenkasse bezahlt werden. Und gleichzeitig gibt es einen absoluten Mangel an Menschen, die anderen Menschen helfen und die dann eigentlich auch Geld für ihre Tätigkeit bekommen.
Total.
Und gleichzeitig müssen wir in irgendeiner Weise auch einen Schutzrahmen schaffen für Menschen.
Eine Qualitätssicherung auf eine Art auch schaffen.
Ja,
genau, und da ist aber komplex, halt die Frage, ne? Was sind die Kriterien?
Ja.
Und ich denke gerade, das ist Care-Struktur, also Fürsorge, Pflege.
Ja.
Und auch das, wenn ich in einer Institution arbeite und jemand aus meinem Umfeld wird pflegebedürftig, wenn das eine blutsverwandte Person ist, eine Person, die verheiratet ist, also mit der ich sehr anerkannte Familienkonzepte lebe, dann ist das einfacher, auch mal einen Care-Leave zu bekommen, auch mal bezahlt Urlaub nehmen zu können. Wenn wir uns aber in queeren Gemeinschaften und zwischenmenschlichen Verbindungen bewegen, dann sind das eben oft nicht diese gesellschaftlich anerkannten Verbindungen, sondern wenn mich jemand fragt, dann kann ich vielleicht sagen, ja, das ist mein Freundin, das ist meine Wahlfamilie, aber ich habe da jetzt kein Papier, das mir das bescheinigt. So. Also auch da, wie sehr werden die Lebensrealitäten von Leuten, die dort arbeiten wollen und auch von queeren Personen mitgedacht?
Ja.
Und natürlich auch ganz zentral eine Frage von Zugängen. Also wenn ich mich in einem Museum bewege, dann ist es auch eine Frage, wer hat Zugang zu dem Wissen, sei es, gibt es die Audioguides auch verschriftlicht für Leute, die taub sind? Gibt es GebärdendolmetscherInnen bei Führungen? Gibt es Führungen in leichter Sprache? Gibt es Infotafeln auf einer Höhe, auf der sie auch für kleinwüchsige Menschen oder Rollstuhlfahrer zugänglich sind? Mhm. Gibt es taktile Exponate, die ich anfassen kann, wenn ich nicht über Sicht als die Connection zu einer Ausstellung verfüge? Also so werden einfach verschiedene Zugänge für unterschiedliche Menschen geschaffen.
Mhm. Und gerade deshalb ist das Museum ein Ort, in dem es Projekte wie eures braucht.
Ich würde sagen, Museen sind Begegnungs- und Bildungsorte. Wir waren ja jetzt öfter mal auch so Dienstagvormittag im Museum. Da ist es sehr laut und trubelig, weil da sind viele Schulklassen.
Mhm.
So, das heißt, es ist ein Raum, in dem verschiedene Leute, verschiedene Altersgruppen, teilweise verschiedene Herkünfte zusammenkommen. Jetzt nicht total gleichermaßen, aber schon ein Ort, der viele verschiedene Menschen erreicht. Und ich glaube, genau deswegen ist es ein Ort, an dem gut Meinungsbildung, Aushandlung und so ein bisschen auch so Basic-Demokratie-Skills von was bedeutet es in einer vielfältigen Gesellschaft, wertschätzend zusammenzuleben und sich Meinungen zu bilden.
Hm.
Das kann dort geübt werden. Deswegen glaube ich, sind Museen sehr zentrale Orte, um sich auch genau diese Fragen zu stellen oder so wie wir jetzt auch einen Schwerpunkt inhaltlich zu setzen.
Das Museum ist ein politischer Ort. Hier werden Wissen und Meinungen gebildet. Der Museumsbund sieht Museen sogar als Teil der kritischen Infrastruktur. Und vor allem in Zeiten der Krise steht das Naturkundemuseum als öffentliche Organisation inmitten von vielen Herausforderungen. Wie wollen wir weiterleben auf diesem Planeten? Dazu müssen alle mitgedacht werden. Wir also können Museen zu einer guten Gesellschaft beitragen. Wie können Sie Ihre Ressourcen so einsetzen, dass Sie Ungleichheiten entgegenwirken und Strukturen der Unterdrückung abbauen? Einer der drei großen Forschungsbereiche im Naturkundemuseum heißt Gesellschaft und Natur. Unter anderem werden da Formate mit verschiedenen Gruppen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft geschaffen. Zum Beispiel durch Ausstellungen, durch Bildungsprogramme im Museum und in der Natur, Formate für Dialoge und Tagungen. Und was fehlt noch für die Zukunft?
Wie sieht aus eurer Perspektive das Naturkundemuseum der Zukunft aus? Was wäre da euer Wunsch?
Ich würde sagen, es gibt eine Selbstverständlichkeit dabei, vielfältiges Wissen zu vermitteln. Es gibt eine Selbstverständlichkeit, die eigene Geschichte aufzuarbeiten und aufzubereiten und sich nicht rauszuducken und aus der Verantwortung zu ziehen, sondern sich selbst und auch die Geschichte dieser Institution kritisch anzugucken, zu benennen, wo Kolonialismus, wo Sexismus, wo Strukturen eine Rolle spielen und diese Institution geprägt haben. Und ansonsten, ich glaube, es ist eine sehr flexible Vorstellung für mich. Also ich glaube, diese Idee von einem Ort der Vielfalt, des vielfältigen Wissens, vielfältiger Personen und vielfältiger Zugänge zu schaffen, Das würde mich total freuen. Ein Ort der Meinungsbildung, Auseinandersetzung und ein Ort, der sich verändert und dazulernt und bereit dafür ist, das zu tun, auch wenn Lernen oft schmerzhaft ist.
Wir kommen jetzt zu einem Teil, den unsere eingefleischten HörerInnen schon kennen. Ohne unseren treuen Kooperationspartner der Berliner Sparkasse ist dieser Podcast gar nicht möglich. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFN Berlin seid ihr, liebe HörerInnen, immer schon vor der nächsten Beats & Bones-Folge gefragt. Von uns gibt's dann nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast, professionell beantwortet von den ExpertInnen und Experten des Museums. Und Lou und Krishan, das seid ihr heute. Bei wie vielen Tierarten, das ist die Frage, wurde gleichgeschlechtliches sexuelles Verhalten nachgewiesen? Circa 1500 oder circa 150?
Oh, Trommelwirbel, die Auflösung.
Circa 1500.
Genau.
Also genau, ne, inzwischen bei circa 1500 und ne, dazu gehören zum Beispiel Primaten, Grizzlybären, aber auch ne Fledermäuse und Libellen, Schlangen, Fadenwürmern. Also ne, ich kann jetzt
durch
nicht 1500, sonst sitzen wir hier morgen noch oder in einer Woche noch. Ja. Aber ne, das sind so Beispiele halt eben, bei welchen Tierarten halt eben auch schon gleichgeschlechtliches sexuelles Verhalten eben beobachtet worden ist.
Genau, und was natürlich wichtig ist zu sagen, diese Zahl ist vermutlich viel zu gering. Also dieses circa 1500 sind einfach die wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, die explizit gleichgeschlechtliches Sexualverhalten benennen bei Tierarten. Aber wir haben es ja auch vorhin schon gehört, dieses Wissen ist nicht gleichmäßig verteilt, diese Forschungsfragen wurden nicht gleichmäßig gestellt und es wurde eben teilweise auch Wissen zensiert. Das heißt, neuere Forschungen gehen tatsächlich davon aus, dass gleichgeschlechtliches Sexualverhalten Teil der Norm ist. Also das Sexualverhalten bei den meisten Tierarten wahllos, sagt man biologisch, funktioniert. Das heißt, dass Geschlecht kein Auswahlkriterium ist, sondern erstmal Sexualität in verschiedenen Konstellationen mit verschiedenen Geschlechtern gelebt wird. Und diejenigen Tierarten, die wirklich ausschließlich verschiedengeschlechtliche Sexualität leben, dass die eigentlich die Ausnahme sind. Das ist so die neueste Theorie, die auch evolutionär sehr viel Sinn ergeben würde tatsächlich. Und die eben versucht, einen Bias zu hinterfragen, der sehr lange in den Naturwissenschaften vorgeherrscht hat. Also diese Idee von, naja, so wie es bei uns gerade im Europa des frühen 20. oder so, ne, 1900er basiert, so vermutlich haben die alle nur verschiedengeschlechtlichen Sex. Es geht ja um Reproduktion. Das wird gerade so ein bisschen ausgehebelt und untersucht. Das heißt, wahrscheinlich wäre es spannend, so in 10 bis 15 Jahren nochmal drauf zu gucken, ja, bei wie vielen Tierarten es inzwischen festgestellt wurde, weil einfach mehr in die Richtung geforscht wird.
Lou, Krishan, vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, danke für die Fragen und für die Einladung.
Ja, danke.
Danke Krishan und Lur für diesen Perspektivwechsel und die Einladung, die Welt mit anderen Augen zu sehen, sie zu hinterfragen, unvoreingenommen und offen zu bleiben. Auch wenn es noch ein langer Weg ist, anderen Narrativen Raum zu geben und Kritik zuzulassen, mit dem Guide lässt sich wunderbar in das Thema einsteigen. Lasst euch beim nächsten Besuch im Museum doch mal drauf ein. In der nächsten Folge tauchen wir übrigens ab. Mit Andreas Abele-Rasuli schwimmen wir gemeinsam mit den Ichthyosauriern Richtung Erdmittelalter. Dabei klären wir unter anderem, was sich Rotkäppchen sich schon gefragt hat, nämlich warum die so große Augen hatten. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben, wir hören uns in 2 Wochen. Tschüss!